Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, ich bin Margarete Wohlan. Wie sehr bedroht der Coronavirus den Rechtsstaat in Ungarn? Droht im Windschatten der Pandemie eine ungarische Corona-Diktatur? Viktor Orban weist das entschieden von sich und klagt die Brüsseler an.
Womit befasst sich Brüssel? Mit uns. Es sollte sich lieber mit dem Virus und der Krankheit befassen. Aber sie sitzen in ihrer Brüsseler Blase und geben kluge Ratschläge, statt Leben zu retten. Es ist klar, hier geht es um einen politischen Angriff. Lassen wir uns davon nicht beeindrucken. Retten wir das Leben der Ungarn.
So der ungarische Regierungschef vor kurzem in seinem freitäglichen Radiointerview. Instrumentalisiert Viktor Orban den Notstand rund um die Corona-Pandemie, um sich mit umfassenden Vollmachten auszustatten? Und zwar, wie er sagt, bis die Corona-Krise vorbei ist. Doch Kritiker meinen, auch darüber hinaus. Droht also eine Diktatur, die auch nach Corona bleibt? Das ist die eine Ungewissheit. Die andere, wie viel Kontrolle ist nötig, um die Menschen seriös und vorausschauend zu schützen? Stefan Oschwart über die Notstandsgesetze in Ungarn, den Kampf der Opposition dagegen und dafür, das richtige Maß an Einschränkungen zu finden.
Montag, 30. März 2020. Seit 11 Uhr am Morgen tagt das ungarische Parlament. Auf der Tagesordnung stehen die Notstandsgesetze. Es ist Nachmittag, die Abstimmung hat begonnen. Am Ende wird Viktor Orban mit noch mehr Macht ausgestattet sein. Regierung per Dekret, ohne zeitliches Limit, Parlament in Zwangspause, Wahlen und Volksabstimmungen ausgesetzt. Orbans Staatssekretär Csaba Dömötör hatte in der Debatte versucht, den größten Pferdefuß am Gesetz zu entkräften. Eine Frist kann es nicht geben, sagt er, weil niemand, kein Fachmann, kein Arzt sagen kann, auf wie viele Monate Kampf wir uns einstellen müssen. Die Opposition will bei der Ermächtigung im Windschatten der Corona-Pandemie nicht mitmachen. Dabei wäre sie sehr weit mitgegangen. Timira Szabó von der oppositionellen Splitterpartei Dialog erklärt, wie weit. Wir hätten auch 90 oder 120 Tage Notstand akzeptiert, sagt die Oppositionspolitikerin Szabó, aber wir möchten dieser Regierung einfach nicht die ganze Macht überlassen. Bisher hat sich Viktor Orban mit seiner Zweidrittelmehrheit ja auch nicht zurückgehalten. Warum sollten wir erwarten, dass es besser wird, wenn er unbegrenzte Macht für unbestimmte Zeit bekommt? Ein halbes Jahr regieren per Dekret hätte die Opposition mitgetragen. Ein weitreichendes Zugeständnis, ein Vertrauensvorschuss. Noch eine Woche zuvor hatte Viktor Orban die Opposition umworben in der Rolle des versöhnenden Staatsmannes. Wir stehen vor einer Aufgabe, so Orban, die niemand alleine lösen kann. Alle tragen Verantwortung, wir brauchen dazu alle und jeder muss seinen Teil beitragen. Anstelle politischen Zwists und Debatten brauchen wir jetzt Zusammenhalt. Darum bitte ich die Abgeordneten, egal welcher Partei. Doch zu dem Zeitpunkt hätte er eine Vierfünftelmehrheit gebraucht, um den schon herrschenden Ausnahmezustand zu verlängern. Er brauchte also die Opposition. Orbáns Stellvertreter Semjén hatte ihr den Gesetzesentwurf präsentiert. Regieren per Dekret, Zitat, bis zum Ende der Gefahrenlage. Aber wer definiert, wann die Gefahr zu Ende ist? Bertalan Tóth, Fraktionschef der oppositionellen Sozialisten, stellte eine Bedingung. Die Opposition hat angeboten, eine Frist von 90 Tagen ins Gesetz zu schreiben, so Tóth. Wenn das Parlament aus objektiven Gründen dann nicht zusammenkommen kann, soll die Regierung die Frist verlängern. Aber wir wollen eine Frist. Warum? Weil mehrere Millionen Wähler der Regierung nicht vertrauen. Die Opposition befürchtet, dass Orbán in einen Machtrausch gerät und tritt auf die Bremse. Notstand nur mit Frist. Die Propagandamaschine der Regierung läuft an. Sie stehen auf der Seite des Virus, hetzen regierungsnahe Facebook-Seiten. Regierungspolitiker werfen der Opposition mangelnden Patriotismus vor. Peter Jokab, Fraktionschef der Rechtsaußenpartei Jobbik, auch in der Opposition, spricht das im Parlament an. Mir scheint, sie wollen künftig mit niemand zusammenarbeiten, nur mit sich selbst. Sie wollen nicht Zusammenarbeit. Darauf deutet die Hasspropaganda hin. Kanzleramtsminister Gulyás hat in der Regierungspressekonferenz gesagt, die Opposition drücke dem Virus die Daumen. Wie meinen Sie das? Ich weise das entschieden zurück, in unser aller Namen. Eine Woche später ist Viktor Orbán am Ziel. Die Zweidrittelmehrheit seiner Regierungsparteien Fidesz und der kleinen christlichen KDNP reicht, um ihn mit riesiger Machtfülle auszustatten. 137 zu 59 Stimmen, 0 Enthaltungen. Ein glasklares Ergebnis. Er braucht die Opposition nicht mehr. Auf seiner Facebook-Seite führt Viktor Orbán eine Art Corona-Tagebuch. Er inszeniert sich in Foto- und Videostrecken, streift einsam durch die Gänge seines Amtssitzes. Orbán, der Macher, auf dem Weg zum Krisenstab. Er bleibt kurz stehen, noch ein kleines Nachtreten, dann schließt sich die Tür. Die Opposition hat nicht für unseren Vorschlag zur Verlängerung des Notstandes gestimmt, so Orbán. Deshalb ist eine Pattsituation entstanden. Unser Schutzboot bekam ein Leck. Das konnten wir jetzt flicken. Orbán ist damit jetzt schon Krisengewinnler. Im Parlament hat er die Opposition ausgeschaltet. Draußen gilt Ausgangsbeschränkung wegen der Pandemie. Widerstand geht nur von zu Hause aus, online.
Es gab mehr als 100.000 Unterschriften und Teilnahmen. In so einem kleinen Land wie Ungarn ist es gar nicht schlecht. Und in so einer kurzen Zeit, es kam zusammen innerhalb von ein paar Tagen.
Erzählt Jenő Kaltenbach, der eine Online-Petition gegen die Ermächtigung Orbáns gestartet hat. Der frühere Ombudsmann des Parlaments ist selbst Jurist und fährt ein Kontrastprogramm zu der Umfrage eines regierungsnahen Meinungsforschungsinstitutes. Danach unterstützen 78% der Ungarn die Pandemie-Maßnahmen der Regierung. Aber regieren per Dekret unbefristet? Was sagen diese Budapester dazu? Prinzipiell bin ich einverstanden, aber die unbegrenzte Ermächtigung ist eine Riesendummheit, sagt Krzysztof. Die Lage rechtfertige keinen unbegrenzten Notstand, meint auch Andrea. Dieser Mann indes findet, die Gefahr einer Diktatur bestehe nicht, da sei die Opposition etwas zu hysterisch. Ganz Europa sieht das anders. Überall wird Orbáns Griff nach noch mehr Macht verurteilt. Für die Zeit des Notstandes ist das Parlament auf Standby. Wahlen und Volksabstimmungen sind ausgesetzt und auch das Strafgesetz wurde verschärft. Wer Falschinformationen im Zusammenhang mit der Pandemiebekämpfung verbreitet, kann mit bis zu 5 Jahren Haft bestraft werden. Journalisten schlagen Alarm. Peter Kleko von der Budapester Denkfabrik Political Capital warnt. Ich sage nicht, dass die Regierung einen Plan hätte, eine Art totalitäres System einzuführen und reihenweise Journalisten ins Gefängnis zu werfen. Aber Ungarn ist ja erst am Anfang der Krise. Was werden die Folgen für das Leben der Menschen sein? Was wird mit der Wirtschaft? Das wissen wir noch nicht. Je tiefer die Krise wird, desto härter könnten die Maßnahmen der Regierung sein. Europa kann das Ende noch nicht absehen. Ich finde, auf eine außerordentliche Situation darf man nicht nur mit besonderer Ermächtigung reagieren. Man braucht auch besondere Vorsicht. In diesem Sinne halte ich dieses Gesetz für sehr gefährlich.
Minister Varga, Hungary has about 500 Corona cases so far.
ORF, ARD, Justizministerin Judith Varga ist auf allen Kanälen. Die ungarischen Diplomaten in Deutschland und Österreich verschicken Beschwerdebriefe an Redaktionen, heften ein Pamphlet von Varga an. Dort zieht sie über westliche Mainstream-Medien her, die Orbáns Notstandsgesetzgebung kritisieren. Den Originalgesetzestext versteckt die Regierung hinter einem Link auf der Parlamentsseite. Judith Varga betont: Das ist eine kristallklare Frage, sagt sie. Die Regierung muss dem Parlament Rechenschaft über alle Maßnahmen ablegen. Das könne sie jederzeit zurücknehmen. Das Parlament wird den Notstand beenden und damit das Gesetz außer Kraft setzen. Nur, dort hat die Regierung die Zweidrittelmehrheit. Von den Checks and Balances, den Kontrollinstanzen, ist nur noch das Verfassungsgericht übrig geblieben. Der Präsident hat das Notstandsgesetz im Eilverfahren unterzeichnet. Der Weg war frei, die Regierung nutzte die Chance umgehend. Jurist Jenő Kaltenbach.
Und da gibt es eine Menge Maßnahmen, die überhaupt nicht in Zusammenhang mit der Pandemie ist. Ein wesentlicher Punkt ist, dass man den Streit mit der Hauptstadt per Gesetz erledigen möchte.
Kaltenbach nennt ein Beispiel. Die Regierung wollte im Budapester Stadtwäldchen ein großes Bauprojekt verwirklichen. Dann kamen die Kommunalwahlen. Die Stadt Budapest, aber auch andere Städte gingen wieder an die Opposition. Der neue grüne Bürgermeister von Budapest stoppte das Bauvorhaben. Jetzt wird die Uhr wieder zurückgedreht im Windschatten der Corona-Pandemie. Dass Parkgebühren ausgesetzt werden, schwächt die Kommunen. Dass Parteien die Hälfte der staatlichen Parteienförderung in einen Corona-Fonds zahlen sollen, schwächt besonders die Opposition. Jenő Kaltenbach.
Es gibt auch sehr viele Leute in Ungarn, die das genauso sehen. Das Ganze, was die Opposition bei den Kommunalwahlen erreicht hat, zunichte gemacht werden soll.
In vielen europäischen Hauptstädten sieht man die Gefahr, dass eine Art Puster Putin ein autoritäres Regime im Herzen der EU errichtet. Sanktionen werden nun von Brüssel bis Berlin ventiliert. EU-Geldhahn abdrehen, das eingeschlafene Rechtsstaatsverfahren reanimieren, Fidesz doch aus der konservativen Parteienfamilie im Europaparlament werfen, die Antwort aus Budapest, Hohn und Spott. Orbán schreibt dem Generalsekretär der konservativen Europäischen Volkspartei EVP einen schnippischen Brief. Er habe jetzt keine Zeit für Geplänkel, er müsse die Ungarn schützen. Der Gipfel des Zynismus, Ungarn unterzeichnet eine Resolution zur Verteidigung des Rechtsstaates. Es sah so leer aus ohne uns, twittert die Justizministerin. Derweil werden in Budapest Heldengestalten inszeniert. Im Stil von Star Wars präsentiert sich die Budapester Mannschaft der Virusbekämpfer mit blauem Lichtkranz in der jüngsten PR-Kampagne der Regierung. Ihr Anführer Orbán bricht auf in unendliche Weiten der Machtfülle.
Viktor Orbán, der Macher und Krisengewinner, wie ihn unser Korrespondent Stefan Oschwart gerade nannte. Wir beobachten weiter und bleiben wachsam, denn der Eindruck, Viktor Orbán missbraucht die Corona-Krise, lässt sich nicht von der Hand weisen. Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat unlängst gemahnt, unser Kontinent darf angesichts der Corona-Krise nicht in Arm und Reich zerfallen. Der Zusammenhalt innerhalb der EU steht auf dem Prüfstand. Noch schwieriger wird es, wenn es um die Partnerländer der EU im Osten Europas geht. Die Ukraine und Georgien zum Beispiel sind sehr stark von den Hilfen der EU abhängig. Das Coronavirus trifft hier auf ein Gesundheitssystem, das total überfordert ist, und auf Gesellschaften und Staaten, in denen die Schwachen so schon auf sich allein gestellt sind. Was macht das mit ihnen? In Georgien zum Beispiel gibt es offiziell 2 Todesfälle und nur 188 Infizierte. Täglich werden es mehr. Bei einer Bevölkerung von rund 3,5 Millionen. Es wird aber auch nur wenig getestet und wahrscheinlich auch nicht wahrheitsgemäß veröffentlicht. Unsere Reporter Gesine Dornblüt und Thomas Franke sind gewöhnlich in Osteuropa unterwegs. Für uns schlagen sie ihr Adressbuch auf, um zu erfahren, wie der Alltag in diesen Ländern angesichts der Corona-Krise läuft. Jemand, den sie schon lang kennen, ist Irakli Amsanze. Er lebt in der georgischen Hauptstadt Tiflis, ist Fernsehjournalist und hat in Deutschland studiert.
So klingt die Politik-Talkshow im georgischen Fernsehen. Jeden Montag grillt der Star-Journalist Irakli Absanze, 44 Jahre alt, Politiker, Wirtschaftsbosse, Funktionäre.
Vorerst vorbei. Ausgesetzt wegen Corona.
Irakli Absanze sitzt jetzt seit 2 Wochen zu Hause, quasi als Reserve, um im Notfall die Fernsehnachrichten übernehmen zu können.
Ja, hallo.
Hallo Irakli, bist du schon jetzt? Bist du schon da? Ich höre dich jetzt hier.
Ich höre dich auch gut.
Irakli, bei dir ist es jetzt 15 Uhr. Wie hast du bisher den Tag verbracht?
Eigentlich, ich bin vor einer Stunde aufgestanden. Habe bis 4 Uhr nachts Krimis geschaut. Das ist das Einzige, was ich jetzt gerne tue seit 2 Wochen. Weil von Corona habe ich Nase voll. Jetzt schaue ich nur so 2 georgische Nachrichtensendungen täglich und einmal Deutsch. Tagesschau.
Gehst du raus?
Nur auf dem Balkon.
Und wo kriegst du Lebensmittel her?
Ich bestelle jetzt alles online. Klopapier habe ich gut eingekauft. Reis und Mehl und Maismehl und solche Sachen, was man immer braucht halt.
Du bestellst Lebensmittel und wie lange dauert das normalerweise?
Die richtige Einkäufe vom Supermarkt, bis jetzt war es so, in 2 Stunden habe ich das zu Hause gehabt, jetzt dauert es 2 Tage.
Irakli hat eine 3-Zimmer-Wohnung in der Hauptstadt Tiflis, er lebt allein.
Das ist mein Saugroboter.
Was? Du hast einen
Wow.
Saugroboter, der heißt Mamuka und wir sind ein tolles Team und sprechen miteinander. Er spricht noch nicht mit mir, aber es kommt wahrscheinlich.
Es ist dann, wenn die Corona-Krise länger dauert, dann werden so Haushaltsgeräte entwickelt, die in der Lage sind, mit den Besitzern zu kommunizieren, damit die nicht so einsam sind. Ja?
Das werden wir brauchen, ja.
Georgien hat das öffentliche Leben früh eingeschränkt und seine Grenzen geschlossen, auch wegen der Nähe zum Iran. Auch innergeorgische Verkehrsverbindungen sind gestrichen.
Bis jetzt machen die alles richtig.
Georgien ist ein armes Land und so sehen auch die meisten Krankenhäuser aus. In Georgien ist die Regierung nicht in der Lage, ein Hilfspaket aufzulegen.
Irakli erzählt von einer alten Frau, die am Bahnhof von Tiflis sitzt. Sie lebt davon, selbst gestrickte Socken zu verkaufen.
Wenn ihr diese Socken nicht verkauft, hat kein Brot, morgen wird Strom nicht mehr bezahlen können. Da hast du keine Chance, die zu überreden, dass sie wirklich zu Hause bleibt. Entweder sie muss sterben von Hunger oder von Corona.
Ja, und Hunger kennt sie.
Genau.
Aber sag mal, die Georgier müssten doch eigentlich krisenerfahrener sein als die Deutschen. Ich meine, es ist noch gar nicht so lange her, dass es bei euch sowieso nichts zu kaufen gab. Gehen die Georgier damit souveräner um als die Deutschen oder nachlässiger?
Schwer zu sagen. Gestern haben wir auch darüber gesprochen mit Freunden. Unsere Generation ist Generation der Revolution. 2 Kriege, eine davon Bürgerkrieg und alles Mögliche. Pandemie hat gefehlt und deshalb, das haben wir jetzt auch. Erfahren sind wir schon. Wenn wir 90er überlebt haben, dann Corona wird mit uns nichts machen können.
In der ARD lief kürzlich ein Beitrag, in dem gezeigt wurde, wie orthodoxe georgische Priester Weihwasser in den Straßen von Tiflis versprengen, um die Gläubigen so vor dem Coronavirus zu schützen.
Das war nicht offizielle Empfehlung, sondern einzelne Geistliche haben das gesagt. Aber dass die durch Tiflis gelaufen sind und geweiht haben, das habe ich gesehen. Aber das große Problem bleibt in der Kirche. Wie heißt das? Kommunionsprozedur, heißt das so?
Ja, Kommunion heißt es.
Ja, Kommunion.
Abendmahl.
Abendmahl, genau.
Diese Wein ist in eine große Schüssel und was weiß ich, hunderte Leute nehmen das gleiche und mit dem gleichen Löffel Wein von dieser Schüssel halt. Und das klingt ganz gefährlich.
Küssen Sie noch Ikonen?
Ja.
Super. Sag mal zum Abschluss für heute, wie lange hältst du es durch?
Keine Ahnung, du. Ehrlich gesagt, ich rechne mit 2-3 Monaten. Wir sind immer noch am Warten. Wir wissen, das Schlimmste kommt noch.
Während Irakli Absanze aus Georgien also noch das Schlimmste erwartet, versucht Irina Bilborodova in der Ukraine das Positive am Ausnahmezustand zu sehen. Das Land hat offiziell 38 Todesfälle und 1.319 Infizierte. Und täglich werden es mehr. Bei einer Bevölkerung von gut 40 Millionen. Auch hier wird aber nur wenig getestet. Unsere Osteuropa-Reporter Thomas Franke und Gesine Dornblüt kennen Irina schon lange. Diese ist Anfang 30, lebt in der Hauptstadt Kiew, hat auch in Deutschland studiert und arbeitet zurzeit bei einer ukrainischen NGO.
Unsere Freundin Irina Biloborodova lebt eigentlich in einer kleinen Plattenbauwohnung am Rand von Kiew. Wir erreichen sie jedoch in einer größeren Wohnung im Zentrum der Stadt.
Hallo Irina.
Sie hat eine Katze auf dem Arm.
Hallo.
Ich bin in der Wohnung von meiner Freundin, die aus Bali nicht zurückkommen könnte. So bin ich weiter mit ihrer Katze hier. Wir haben schöne Zeit.
Irina hat Glück, denn sehr viele Ukrainer leben in engen Wohnungen mit bis zu 3 Generationen unter einem Dach.
Zum Beispiel, ich habe eine Freundin, sie wohnt mit ihrer Mutter und mit ihrem Ex-Mann. Ich sage ihr, dass sie am Ende des Quarantäne zusammenkommen mit ihrem Ex-Mann. Ich wette darauf. Aber sie gibt es noch nicht zu. Ihre Mutter geht zur Arbeit, weil ihre Mutter ist Straßenbahnfahrerin. Sie ist eine der wenigen, die jetzt zur Arbeit wirklich müssen, jeden Tag.
Ja, die Straßenbahn fahren, ja. Die Metro fährt nicht mehr, habe ich gehört.
Genau, Straßenbahn fahren, aber nur mit der Karte. Alle, die zur Arbeit müssen, die haben so eine Karte bekommen, dass sie wirklich zur Arbeit so müssen.
Das heißt, du dürftest also gar nicht Tram fahren?
Nein, nein, nein.
Irina arbeitet bei einer ukrainischen Stiftung.
Also ich habe Glück, dass ich zu Fuß laufe.
Wie weit ist das?
20 Minuten.
Okay, das ist praktisch.
Das ist natürlich gut.
Ja.
Kannst du beschreiben, wie so die Stimmung in der Stadt ist? Mhm. Bei uns ist es so, dass alles sehr gedrückt ist. Es wird wenig gelächelt, wenig Kontakt. Man versucht so, sich total abzuschotten von allen auf der Straße. Wie erlebst du das in Kiew?
Bei uns ist wirklich nicht so, weil wir jetzt so alle ein gemeinsames Problem haben. Und davor hat man sich so wahrgenommen, als ob wir nichts Gemeinsames haben. Und jetzt haben wir alle ein gemeinsames Problem. Und das macht wirklich irgendwie näher. Also es ist nicht mehr die Wand da. Also alle mit der Maske, ich sehe fast ganz, ganz wenig Leute ohne Maske. Ja, man spricht mehr als normalerweise. Also so, man fragt, wo einer der solche Maske gekauft hat.
Dass die Ukraine im Vergleich zu uns ein eher armes Land ist, ist nicht neu. Doch gerade jetzt macht sich das deutlich bemerkbar. Das Gesundheitssystem ist schlecht. Selbst die Versorgung der Patienten mit Essen ist oft ein Problem. Irina erzählt von einer Freundin, die sich zu einem Corona-Test in eine Klinik begeben hat.
Sie muss 3 Tage da bleiben, dass sie sie beobachten. Und dann war das Wochenende und es hat nicht geklappt, sie zu testen, aus welchem Grund auch immer. Und dann habe ich ihr auch Essen dahin gebracht.
Und als du ihr Essen gebracht hast im Krankenhaus, bist du denn zu ihr reingekommen? Wie sah das da aus auf dieser Isolierstation?
Ja, als ich mich dem Gebäude angenähert habe, stand da die Polizei. Und dann haben sie mich gefragt, was ist das Ziel von meines Besuches? Und dann habe ich gesagt, dass ich das Essen der Freundin bringe. Und dann haben die gesagt, okay. Und dann habe ich ganz lange den Eingang gesucht, weil alles zu war. Dann habe ich mit ihr telefoniert. Sie hat mich ein bisschen so geleitet, wo ich hin kann. Sie hat gesagt, da ist so ein Fensterchen und kannst du da auf dem Tisch einfach stehen lassen. Und sie holt es dann ab. Aber sie hat es geschafft, gleichzeitig runterzukommen. So als ich das auf dem Tisch stehen gelassen habe, habe ich sie da gesehen, als sie das genommen hat. Also.
Das Testergebnis der Freundin war dann negativ.
Irina reist eigentlich viel. Sie mag Tanz und Kontaktimprovisation und nimmt an vielen internationalen Festivals teil. Wir fragen uns, wie sie ohne das auskommt.
Ich tanze Gaga Dance.
Was ist denn das?
Das ist ein Tanz aus Israel, was jetzt live gesendet wird. 10-mal am Tag gibt es.
Man braucht nicht viel Platz, erzählt Irina.
Ich schaff's nur 2-mal oder 3-mal zu tanzen.
2-3 Quadratmeter, jeder kann mitmachen. Sie tanzt mit der Katze.
Dann geht sie zur Arbeit.
Genau, und dann gehe ich nach Hause und dann tanze ich wieder. Und dann esse ich und tanze nochmal.
Fühlst du dich einsam? Grad?
Nein, überhaupt nicht.
Ah, das ist schön.
Ich gucke den Nachbarn ins Fenster und warte immer, bis etwas passiert, aber passiert so wenig eigentlich.
Wie lange macht dir das noch Spaß?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, 2 Wochen kann ich noch ruhig so machen.
Entspannt mit Tanzen. Aber auch das nicht bis unendlich. 2 unterschiedliche und sehr persönliche Einblicke aus dem Osten Europas in die Sorgen und Gedanken zum weltweiten Ausnahmezustand angesichts von Corona. Die mangelnde technische Qualität bitte ich zu entschuldigen. Morgen in der Weltzeit geht es um Tschernobyl und die Spätfolgen. 70% des radioaktiven Niederschlags sind auf Weißrussland gefallen, wobei wir auch dort natürlich hinschauen, wie das Land auf Corona reagiert, nämlich unter anderem mit Weihwasser und Wodka. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie's gut.